Ich grüße euch ganz herzlich heute an diesem Sonntag zu unserem bisschen anderen Zeugnisgottesdienst, der dieses Mal in Online-Form stattfinden wird. Tja, und vielleicht fragt ihr euch ja Online- und Zeugnisgottesdienst, wie das zusammenpasst. Aber ich glaube, jeder von euch hat was zu erzählen aus dem Alltag. Ihr habt kleine oder große Wunder erlebt und Gott hat euch versorgt, Gott hat euch gebraucht und ich glaube, dass jeder von uns letzten Endes da davon was erzählen kann, wie sein Alltag diese Woche war. Und nehmt euch einfach da jetzt mal Zeit dafür, um, ja, wenn wir später Abendmahl feiern, einfach ein Stück weit das weiterzugeben, was ihr im Alltag jetzt mit Gott erlebt habt. Vor dem Abendmahl würde ich gerne nachher dann nochmal ein paar Gedanken weitergeben und wird euch jetzt die Zeit gewähren, dass er einfach was von Zeugnis erzählt. Ja, ich denke, ihr habt spannende Sachen gehabt jetzt. Und ich würde jetzt gerne euch was erzählen, und zwar von meinem Alltag. In dieser Krise, jetzt ist es ja oft so, dass man einiges an WhatsApp-Clips und auch bestimmte Bilder und coole Cartoons geschickt kriegt. Und ich habe da diese Woche einen richtig klasse Clip geschickt kriegt bezüglich der Kirche. Das heißt, was ist Kirche? Was bedeutet Kirche letzten Endes? Und das hat mich total begeistert, dass es so ist, dass wir manchmal Kirche ja ganz anders verstehen. Dass die Kirche nicht ein Ort ist, sondern dass Kirche Gemeinschaft ist. Und ich werde nachher nochmal so ein bisschen da drauf eingehen. Und ja, ich freue mich jetzt mit euch da durch diesen Gottesdienst ein bisschen zu gehen, zu hören, was Gott auf dem Herzen hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es euch geht. In der Corona-Krise am Anfang war das ja alles noch spannend und jeder Tag hat sich überschlagen. Und je länger, ja, je mehr die Zeit vergeht, desto anstrengender wird es. Ich habe jetzt mal nachguckt, das ist insgesamt schon unser 8. Online-Gottesdienst und ich glaube, das, was jedem von uns, was dir, was mir fehlt, ist wirklich auch diese Gemeinschaft. Gemeinschaft heißt ein zentraler Punkt von uns als Christen, von uns als Gemeinde, zusammen unterwegs zu sein als Jesu große Familie. Alte und junge Männer und Frauen, Kinder, Jugendliche, einfach gemeinsam unterwegs zu sein. Und ich glaube, das ist zutiefst in dem verwurzelt, was Gott sich bei der Schöpfung gedacht hat. Und ja, das führt so ein bisschen schon mal zu meinem ersten Punkt, wo ich mir so Gedanken gemacht habe, in dem, was uns denn so schwerfällt, letzten Endes in dieser Zeit. Und mir kam da so eigentlich, dass in 2000 Jahren Kirchengeschichte eigentlich die Kirche sich immer verändert hat. Dass Mangel oft ein Thema war, aber dass Flexibilität letzten Endes das große Plus der Kirche ist. Und das kam in diesem Videoclip, was ich da geschickt gekriegt habe, richtig klasse rüber. Die ersten 300 Jahre eigentlich, als das Christentum sich ausbreitet hat und über viele Epochen auch später, war Kirche kein Ort, war das kein Event, sondern wie der Begriff ja, der im Neuen Testament für Kirche oder Gemeinde verwendet wird, diese Ekklesia, die Herausgerufenen, die Gemeinschaft der Erwählten, dass das ein netten Ort ist, das heißt, wo wir so heute es drunter verstehen, wie Gemeinde ist, wie Kirche ist, sondern dass es oft damals eben die Hausgemeinschaften waren letzten Endes. Paulus drückt es immer wieder so aus, dass der Hausherr oft zum Glauben kam und mit ihm die ganze Familie sich taufen hat lassen. Und wir haben das selber schon mal ganz, ganz praktisch erlebt, an einem Sommer-Osternfest, als wir noch Missionare in Mali waren. Und das hat mich damals tief bewegt, dieses Ostern. Wir waren da im tiefen malischen, afrikanischen Busch, sind da hingefahren stundenlang auf so Schotterpisten und waren da in einem Dorf, wo es nur Muslime gab und es gab einen Pastor dort von unserem Gemeindebund und eine christliche Familie. Und mit denen haben wir gemeinsam Ostern gefeiert. Und da habe ich was gespürt von dem, was früher schon mal so war, dass es nicht darauf ankommt, was es für ein großer Gottesdienst ist, was es für ein großes Setting ist, für eine tolle Kirche, für eine tolle Technik, sondern dass es diese Gemeinschaft ist, die Jesus verheißt, wo zwei, drei Leute versammelt sind. Und das war eins der prägendsten Ostern, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Und der Clou an der Sache war dann doch, dass an Ostermorgen gab es richtig leckeres malisches Essen und ich werde das nicht vergessen. Da gab es ganz leckere Dampfnudeln, was es sonst, so eine Art von Dampfnudeln, was es sonst nie gab in Mali. Aber es gab einen Schafskopf in Soße dazu, den man eigentlich, ja, wo man das Gehirn rausknacken sollte. Und da haben wir gesagt zu unserem lieben Pastor und Freund, ja gut, das fällt uns jetzt doch schwer, das heute Morgen zu essen. Und wir haben dann die Dampfnudeln genossen. Und ich glaube, das war für sie aber als Familie okay. Ja, und das ist das, was Gemeinschaft ausmacht letzten Endes, glaube ich, dass wir, dass Christen, die egal wo wir sind, und dass es das Zusammensein ist von dem, dass wir in den Häusern, dass wir dort, wo wir sind, Gemeinschaft haben. Und die Kirche hat sich über die 2000 Jahre der Geschichte da immer wieder angepasst und ich bin ja überrascht darüber, was auch jetzt wir so erleben, was plötzlich, was die Basics, was Christsein bedeutet letzten Endes, um was es geht. Und ich denke aber, dieser tiefe Mangel, den wir alle erleben, nicht nur in der Gemeinde, auch im Alltag, das ist was, was ja viele Menschen auch in unserem Land, das für die das Schwerste ist. Und ich erinnere mich bei meinem Dienst, wo ich ja auch in Pflegeheim unterwegs bin als Landarzt und so eine ältere Bewohnerin im Pflegeheim zu mir gesagt hat, wissen Sie, Herr Doktor, das Schlimmste für mich ist nicht die Angst, wenn ich das Coronavirus kriege und dann sterben muss. Ich weiß, ich bin alt und ich habe mein Leben hinter mir und ich muss sowieso eines Tages sterben. Aber wissen Sie, was das Schlimmste ist? Das Alleinsein und das vielleicht zu wissen, dass ich allein sterben muss. Ja, und das hat mich echt ins Nachdenken gebracht und hat mich echt erschüttert und wo ich gemerkt habe, ja, das ist das, was unser Menschsein ausmacht. Sei es im Alltag, sei es auf der Arbeit, sei es daheim in der Familie, sei es als Gemeinde, dass wir als Menschen, dass wir als Gegenüber gemeinsam unterwegs sind. Und ja, ich möchte nochmal ein Stück weit darauf eingehen, dass jede Krise ja in unserem Leben, erleben wir alle Krisen. Und ich glaube, in jeder Krise steckt eine Chance und eine Möglichkeit. Und am Anfang möchte ich da einfach nochmal euch einfach danken, auch als Gemeinde. Ich bin echt begeistert von dem, was sich an Kreativität, an Ideen entwickelt, dass wir plötzlich online übereinander verbunden sind, dass wir so einen starken Gottesdienst hier machen können jeden Sonntag, dass wir über diesen Jitsi-Server unsere Hauskreise vernetzen können, unsere Moms in Prayer Group, die Gebetsgruppe Montagabends und wo ich irgendwie begeistert bin und wo wir praktische Sachen ganz neu ordnen, wo wir Leute helfen, überlegen, wie wir auch unserer Gesellschaft mehr dienen können. Und ich bin echt begeistert von dem, was Gott da tut. Und da glaube ich, dass Krise, das Leiden zutiefst was ist, was ja, wo unser Glaube davon profitiert. Und Jakobus drückt das ja so mal ganz, ganz krass aus in seinem Brief, wo er sagt, freut euch darüber, wenn ihr an mancherlei Prüfung kommt, weil unser Glaube dadurch gestärkt, also geläutert wird letzten Endes. Und ja, ihr wisst, viele von euch wissen, dass ich jetzt mit Reach Across unterwegs bin und wir als Reach Across sind eine Organisation, die in islamischen Ländern arbeiten, in denen es nicht leicht ist. Und viele von unseren Missionaren arbeiten da echt unter sehr herausfordernden Bedingungen. Und da war ein Ehepaar aus Marokko, die Lisa und der Raymond, die haben ja was geschrieben, was mich sehr bewegt hat und wo ich euch als Impuls weitergeben wollte. Und sie haben geschrieben, Zitat, vielleicht könnt ihr nun ein bisschen mehr empfinden, ihr in Europa, ihr lieben Geschwister, wie es für Konvertiten, wie es ist für Muslime, die Jesus nachfolgen, die viel aufgeben von ihrer Familie, von dem Umfeld, wo sie leben und die keine Gemeinde haben, die keine Gemeinschaft haben, die vielleicht sich in kleineren Hauskirchen treffen können mit anderen Gläubigen, aber die teilweise eben auch als verfolgte Christen in Gefängnissen sitzen, die sozial isoliert sind. Und das hat mich irgendwie total ins Nachdenken gebracht. Und ich glaube, das ist was, wo wir hier auch in unserer westlichen Welt, in unserem westlichen Christsein echt ganz neu herausgefordert sind und zu sagen, um was geht es in der Nachfolge? Und ich glaube, dass Nachfolge mit Jesus hat manchmal mehr mit Leiden zu tun, als auf dieser Sonnenseite zu sein, mit der wir bisher hier in unserer westlichen Welt gesegnet waren, wo Gott uns die Gnade geschenkt hat, damit unterwegs zu sein vor der Corona-Krise. Und es ist ja erstaunlich, dass über 2/3 der aktuellen Christenheit heutzutage auf der Südhalbkugel leben. Ein großer Teil lebt in Afrika, in Asien, wo es wenig Wohlstand gibt, wo Christsein jeden Tag auch bedeutet, dass ich um das materielle Überleben kämpfe. Und ich hatte hier im Vorbereiten für die Andacht jetzt vor allem auch die Abschiedsreden von Jesus im Johannesevangelium haben mich stark bewegt. Und ihr könnt es mal nachlesen, und zwar von Kapitel 13 bis Kapitel 16. Jesus ist beim Abendmahl und dann hält er seinen Jüngern nochmal die ganz wesentlichen Dinge so ein bisschen vor Augen, wenn er dann weg ist, um was es geht in ihrer Nachfolge, in dem, was es bedeutet, für sein Reich unterwegs zu sein. Und da kommt so rüber, wo es auch so um den Hass der Welt geht, da wo es darum geht, dass wir für Jesus leiden müssen, dass das so ist, dass es eher eine Normalität ist im Christsein, als dass es uns gut geht. Und ich glaube deshalb, dass diese Krise, diese Corona-Krise für uns vielleicht eine große Chance ist, dass Dinge in unserem Leben neue Prioritäten kriegen. Und ich frage mich, ich habe mich so gefragt, darf Gott hier mein bequemes Leben, darf Gott dein bequemes Leben, darf er unser bequemes Leben in Deutschland hier erschüttern, darf es mir wegnehmen? Und wisst ihr, ich glaube, ich habe mich am Anfang da ein bisschen drüber geärgert, dass manches, eigentlich lief es ja ganz gut und plötzlich habe ich es gemerkt, aber eigentlich, niemand von uns hatte Recht darauf, dass es seit 75 Jahren, seit dem Ende vom Zweiten Weltkrieg immer nur bergauf ging. Und mir ist der Hiob eingefallen. Hiob ist für mich ein ganz großes Vorbild, was es bedeutet Krise, was es bedeutet Leiden. Und ganz am Anfang sagt Hiob ein krasses Statement. Er sagt im 1. Kapitel, Vers 21, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und wisst ihr, das finde ich echt ein krasses Statement. Was bedeutet das letzten Endes, dass Gott Dinge mir geben kann, dass Gott aber Dinge auch wieder nehmen kann. Und so war es ein Stück weit für uns als Familie. Ihr wisst, viele von euch wissen, wir waren 6 Jahre in Mali und dann kam der Krieg im Norden. Dann mussten wir von heute auf morgen fliehen. Wir waren Flüchtlinge. Und dieses Leben, wo wir eigentlich mit unserem ganzen Herz dabei waren und die Berufung, plötzlich war es weg und Gott hat uns das, warum auch immer, durch die Dinge, die passiert sind, einfach dort war es weg. Und ich habe jahrelang da mit diesem Verlust gekämpft. Ich habe das wirklich auch seelsorgerlich aufgearbeitet und habe mich da immer gefragt, wie, warum? Und wisst ihr, irgendwann habe ich gemerkt, dass Gott sagt, Sven, es gibt Millionen von Flüchtlingen, für die hat es kein Happy End, du kommst nach Deutschland und es gibt keinen Blankoscheck für diese Leute, dass ihr Leben gelingt und es gibt keinen Blankoscheck dafür, dass dein Leben gelingt, Sven. Und ich glaube, das ist was, wo Gott vielleicht unsere Prioritäten hier neu ordnen will. Was zählt wirklich hier? Was zählt's, wenn kein Urlaub da ist, wenn wir nicht alles einkaufen können, wofür unser Herz irgendwie ständig eine Sehnsucht danach hat, wenn wir keine Planungssicherheit haben? Und diese Woche habe ich einen ganz spannenden Kommentar da dazu gelesen, bei Spiegel Online. Und das möchte ich einfach euch mal vorlesen. Und zwar, der war überschrieben damit, da steht bezüglich der Corona-Krise, die Demut danach, stehen wir vor einer Kulturveränderung. Und die Redakteurin schreibt, Alle warten darauf, dass die Kontaktverbote und Beschränkungen im Kampf gegen Corona bald ein Ende haben. Doch wie werden wir es sein, wenn dann irgendwann einmal alles vorbei ist? Wenn wir uns alle umarmt haben und wieder beim Italiener waren, wenn unsere Haare wieder geschnitten sind und wir alles gekauft haben, was wir nur wollten, wenn wir im Kino waren und im Konzert und die nächste Reise gebucht ist. Werden wir klüger sein nach Corona und die Warnung zur Rettung unseres Planeten beherzigen, die Greta uns ins Gewissen geschrieben hat? Werden wir gerechter sein nach Corona und auch Dienstleistungsjobs mehr achten? Werden wir mutiger sein nach Corona und aufstehen gegen alle, die unsere Demokratie bedrohen, gegen Antisemiten und Rechtsextremisten? Werden wir demütiger sein nach Corona und mehr schätzen, was wir haben? Und das finde ich ja ein ganz schön starkes Statement letzten Endes, was die da schreibt. Und ich glaube, da ist ein Stücklein Wahrheit drin, dass Gott durch diese Krise uns wachrütteln will, dass er uns zeigen will, wie zerbrechlich auch unser Leben ist, wie zerbrechlich dein, wie mein Leben ist. Und ich frage mich, hey, warum bete ich manchmal, dass alles wieder so wird wie vorher in der Corona-Krise? Ich glaube, dass Gott uns was lehren da will und ich will irgendwie auch, dass ich diese Lektion lerne und dass ich sie umsetze. Ja, und plötzlich ist in unserer Gesellschaft wieder diese Achtsamkeit für den anderen, die aktive Nächstenliebe, wirklich ganz konkreter und zentraler Punkt. Und ich fand es so stark, wie die Angela Merkel das auf den Punkt gebracht hat, dass sie gesagt hat, ja, im Abstand halten, achten wir den anderen, schätzen wir den anderen wert. Und das finde ich echt gut auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, das hat was auch mit dem zu tun, was uns als Christen auf dem Herzen liegt, zu sagen, unseren Glauben sichtbar zu machen im Alltag. Und wie geht es uns damit, dass wir sagen, hey, da sind Menschen um uns herum, die ohne Hoffnung leben, die in tiefer Angst leben von dem, was kommt, was die Zukunft bringt, wirtschaftlich, wie auch immer. Die manchmal ohne Perspektive leben und denken, hey, jetzt ist unser Leben hier als Deutsches so wie es war, zu Ende, was kommt da? Und wisst ihr, immer wenn ich diese Corona-Statistiken sehe, wo ich denke, das sind Zahlen letzten Endes, aber hinter jedem steckt ein einzelner Mensch, hinter jedem steckt ein zutiefst geliebter Mensch, der Jesus am Herzen liegt. Und all diese 7,5 Milliarden Menschen hier auf unserem Planet, die gehen nicht einfach so an Gott vorbei, sondern jeder Einzelne liegt Jesus am Herzen. Und dein Nachbar, mein Arbeitskollege, unsere ausländischen Mitbewohner, unser muslimischer Freund, all die, für die schlägt Jesu Herz und für die ist er gekommen. Und ich möchte mich echt da ermutigen, für unseren Alltag, gerade jetzt glaube ich, da ist eine große Offenheit in unserer Gesellschaft, dass wir das aktiver leben, dass wir leidenschaftlicher sind, dass wir mutiger sind, um Jesu Liebe ganz konkret einfach zu teilen und von dieser Wahrheit zu erzählen. Und ich glaube, gerade in dieser Atmosphäre der Angst, die so ein bisschen jetzt verbreitet ist, dass da einfach das, was Jesus sagt, dieser Trost, den er uns gibt über dieses Leben raus, diese Hoffnung, mit ihm hier zu leben und für alle Ewigkeit, dass das was ist, dass die Leute das hören müssen. Und wie toll, dass wir da was weitergeben können, ganz praktisch in Wort und Tat als Christen im Alltag. Und egal, wie wir das tun, über Social Media, über praktische Nächstenliebe für unsere Nachbarn, einkaufen, was auch immer, ich glaube, wir haben da 1000 Möglichkeiten und einfach mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, zu sagen, hey, was kann ich diese Woche ganz konkret da umsetzen? Und ja, das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, dass auf diese Frage, diese Woche, was können wir da tun, dass wir das sehen, dass Gott da wirklich Türen öffnet und Herzen öffnet. Ja, wir singen jetzt noch ein Lied vor Abendmahl. Und zwar, das ist das Siehst du das Lamm in jener Nacht. Ja, und ich freue mich, dass ich jetzt mit euch, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern können, daheim bei euch, ganz bequem, auf dem Sofa, so wie bei uns hier. Aber wenn du allein daheim bist, das ist völlig egal, Jesus ist genau der gleiche, Jesus ist da und wir sind verbunden, egal wo wir sind, letzten Endes in ihm. Und ich finde diese Zeiten ganz spannend, dass wir plötzlich neue Formen entwickeln. Und ich glaube, in dieser neuen Form liegt eine ganz vertiefende Glaubenspraxis, dass wir manchmal wegkommen von unserem Schema F, von dem, was wo wir denken manchmal, das ist geistlich in der Gemeinde, das zu feiern. Aber nein, hier daheim, wo wir sind, das ist nicht eine andere Welt, die ungeistliche Welt, sondern gerade im Alltag, im Chaos, in meinen Problemen, in meinem Kämpfen, dort ist doch Jesus erlebbar. Ja, und das finde ich so klasse, dass Jesus dir, dass Jesus mir da begegnen will. In all dem, wo ich herausgefordert bin, mit meinen Kindern, mit meinem Ehepartner, mit meinen Sorgen, in all dem, wo ich genervt bin, wo ich manchmal frustriert bin, dass Jesus sagt, so wie in Matthäus 11, 28, hey, komm her, kommt her zu mir alle, die ihr euch plagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Und das ist aus der evangelistischen Übersetzung, das gefällt mir so gut, was da steht, bei mir könnt ihr euch erholen. Das heißt, auftanken, ihr könnt klagen, ihr könnt weinen, du darfst einfach so sein, wie du bist, ehrlich, weil ich dich zutiefst lieb. Und am Anfang vom Abendmahl möchte ich uns die Einsetzungsworte aus dem Lukas, aus dem 22. Kapitel lesen. Und er nahm das Brot, dankte, brach's, gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesu Blut für dich, für mich, für die ganze Welt vergossen. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, danke für die Begegnung im Abendmahl. Danke dafür, dass du erfahrbar bist, mitten im Alltag. Danke dafür, dass du in uns lebst, dass wir nie mehr allein sind. Danke dafür, dass durch deinen Heiligen Geist du Gemeinschaft hast, dass du Raum in uns genommen hast. Und danke für diese große Wahrheit, dass wir nie mehr allein sind, auch in diesen harten Zeiten, in diesen Schwierigkeiten jetzt. Wir vermissen die Gemeinschaft, wir vermissen menschliche Nähe, wir vermissen das, was du zutiefst in der Schöpfung veranlagt hast, die menschliche Begegnung, das Zusammensein. Und wir lernen plötzlich im Verzicht neu zu schätzen, was es bedeutet, was du dir gedacht hast. Wir lernen neu nachzuvollziehen, wie es unseren Geschwistern in der Verfolgung geht, wie es unseren muslimischen Brüdern und Schwestern geht, die dir nachfolgen mit großen Kosten, die alleine sind, die gefangen sind, die von ihrer Familie verstoßen sind, von ihrem Umfeld. Und denen allen und uns sagst du zu: Ich bin da. Dein Shalom, deine Wahrheit lebt in uns. Danke dafür, dass du der bist, der uns durch deinen Geist Kraft und Mut gibt für den Alltag in diesen herausfordernden Zeiten, dass wir Salz und Licht sind. Und danke dafür, dass wir dein Reich repräsentieren. Danke dafür, dass wir leidenschaftlich und mutig was von deiner Wahrheit, von deinem Trost und von deiner Hoffnung weitergeben können, auch diese Woche. Amen. Ja, und ich wünsche uns einen wunderschönen Sonntag noch. Schön, dass wir gemeinsam Abendmahl gefeiert haben. Schön, dass wir gemeinsam drüber nachgedacht haben, was Jesus uns weitergeben will für diese Woche. Und ich wünsche euch eine gesegnete Woche und danke dafür, dass ihr ein Zeugnis seid von dem, was in Hoffnung in uns lebt. Und sprecht euch einfach am Schluss noch von diesem Gottesdienst dann den Segen zu.